Brexit on Toast, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Wanjek
und Florian Schwarz. Am Anfang ein kurzer Überblick. Heute 9 Jahre Brexit, ein Jubiläum in Anführungszeichen. Dann gucken wir ein bisschen auf die Insel, was denn da so ist, checken mal die Vitaldaten und haben hinten raus mal nichts Royales, sondern Skurriles. Könnten wir das als Themenvorschau, würdest du das anerkennen, Benita?
Ich würde es anerkennen und ich würde sagen, royal und skurril schließen sich ja meistens nicht aus gegenseitig, sondern komplementieren sich bestens, aber heute wirklich nur skurril, nicht royal.
Toll.
Aber King Charles kommt
steigt. Auch mal vor. Ich habe keine Ahnung, was ihr euch jetzt gerade vorgenommen habt.
Ja, ja, wir haben es. Also es ist immer so, dass die Benita mir im Vorfeld den Dreiklang einflüstert. Ich eröffne ihn dann und dann war das eine rein rhetorische Frage. Benita ist bestens vorbereitet und wir steigen ein.
Bin bestens vorbereitet.
Und das geht los, das geht rauf auf 30 Meter.
So. Sehr schön. Kamera läuft.
Heute ist der 25. Juni 25.
Ja. Ja, toll, eine Schnapszahl.
Stimmt eigentlich. Und vorgestern, am 23. war 9 Jahre Brexit-Referendum-Jahrestag.
Oh ja. Ja.
Deswegen haben wir auch jetzt uns so eilig hier zusammengesetzt, weil eigentlich haben wir alle gar keine Zeit, oder?
Das ist richtig. Aber für Brexit und Toast, ein Jubiläum darf man ja wirklich nicht nur sehen. Nee,
und dann haben wir uns jetzt das auch freigeschaufelt, dass wir das heute brandaktuell aufnehmen. Also das ist sozusagen unser großer Aufhänger heute, würde ich sagen, die 9 Jahre. Und wie waren damals die Voraussagen der großen Befürworter, besonders eines, und wie sieht es heute aus? Da kommen wir nachher dazu. Ich glaube, jetzt fangen wir erstmal an mit der Regierung Starmer. Wie geht es denen so auf der Insel, oder?
Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt. Der ist ja im Amt, ist auf Reisen. Und,
er reist, er ist im Amt. Also heute, ganz aktuell, geht es ein bisschen nassnei, weil die Labour-Regierung, seit sie angetreten ist, sich ja merkwürdig verhält in Bezug auf das, was eigentlich, wofür Labour eigentlich gewählt wird normalerweise und bekannt ist, nämlich sozusagen den Schwächeren und Ärmeren in der Gesellschaft unter die Arme zu greifen. Sie hatten ja ganz am Anfang gleich mal dieses berühmte Winter-Extrageld, was Pensionäre im Winter kriegen, weil sie sonst immer frieren in ihren Wohnzimmern. Wegen der einscheibigen Fenster und so weiter. Das hatten sie am Anfang erstmal weggekürzt. Das war ganz schlecht. Es kam ganz schlecht an, natürlich.
Na klar.
Haben sie inzwischen jetzt zurückgenommen. Aber jetzt kommen sie mit einer neuen Sache um die Ecke, nämlich Langzeitarbeitslose, die irgendwie Disability Allowance, was heißt also, wenn du aus irgendwelchen Krankheitsgründen nicht arbeiten kannst, dann kriegst du noch ein bisschen extra Geld und dann stört dich anscheinend keiner mehr. Und in Wirklichkeit sozusagen in der Erzählung der Reform- und Rechten-Ecke eher, sind es natürlich alles Leute, die nur auf dem Sofa rumliegen und sich vom Staat füttern lassen und echte Einschränkungen haben die sowieso alle nicht. Das hat Labour gleich mal aufgegriffen und hat jetzt eine große Reform als Gesetzesvorlage rausgegeben, die das deutlich beschneiden soll. Also Menschen, die aus Krankheitsgründen oder mit Behinderungen, die lange nicht arbeiten können, die sollen jetzt erstmal wieder ein bisschen arbeiten oder weniger Geld kriegen. Was natürlich bei den meisten Labour-Abgeordneten doch sehr schlecht ankommt. Und wie das so ist in Großbritannien, die Gesetzesvorlage wird ins Parlament gebracht und dann können sozusagen einzelne Abgeordnete in einer gewissen Zeit können sie sozusagen Fußnoten noch dazu verlangen. Und diese Fußnoten können so sein, dass das ganze Gesetz dann wieder ausgehebelt ist, also wenn es alles so durchgewunken wird.
So diverse Lesungen wie bei uns,
wahrscheinlich.
Oder? Und dann bearbeitet man
wird gelesen und dann bearbeitet und egal, also sagen wir mal, sie sitzen jetzt nicht so fest im Sattel, wie sie es eigentlich sollten mit ihrer Riesenmehrheit, weil, also meiner Meinung nach, weil sie eben solche idiotischen Sachen vorschlagen, die ja an sich wieder nur dem Rechnung tragen, dass sie eben von der rechten oder sehr rechten Presse vor sich hergetrieben. Warte mal,
die rechte Presse treibt sie vor sich her.
Ja, die rechte Presse treibt sie vor sich her.
Oder sie füttern sie damit ein bisschen an. Das kann natürlich auch sein.
Ja. Aber passiv formuliert es gar nicht so einfach.
Ja.
Also
ja.
Sie werden
von der rechten Presse
vor sich hergetrieben.
Ja. Obwohl sie eben vor der Presse hergetrieben.
Ja, stimmt.
Also auf jeden Fall ist es.
Okay, das lassen wir mal.
Wasser auf die Mühlen der Rechten.
Ja, sagen wir mal, die es ist, ich finde, es ist wieder so eine, ein Beispiel dessen, wie sozusagen die Politik, die sich sozusagen davon entfernen sollte, die Vorschläge der Populisten oder die Lieblingsgrievances, wie man auf Englisch sagt, sozusagen das, wo man sagt, das ist ganz schlimm und da wird es immer, da sind die, da ist besonders schlimm oder die Ausländer sind besonders schlimm oder die ganzen Langzeitarbeitslosen sind alles Schmarotzer, die, da schmeißt man sich dann drauf in irgendeiner Hoffnung, die sich nicht erfüllt, meiner Meinung nach, dass man damit dann sozusagen denen das Wasser abgräbt. In Wirklichkeit jetzt in Großbritannien destabilisiert die Labour-Regierung sich selber mit dieser Debatte.
Naja. Und man kann es nicht so ganz nachvollziehen, warum sie es tun.
Nee, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich überhaupt nicht. Aber das ist, also so sieht es zu Hause bei Herrn Starmer aus. Auf der internationalen Bühne wiederum ist er natürlich jetzt auch viel unterwegs, weil wir haben ja doch weltweit auch schon wieder ganz schön viele Krisen.
Ja.
Und
Kriege.
Vor kurzem war der G7-Gipfel in Kanada. Kananaski. Mit unserem,
mit
oder
12
meinem.
A, die Stadt mit 12 A.
Wie heißt die nochmal?
Kananaski. Und da haben sie die Berge so hingeschoben. Das war wirklich unglaublich. Also da ist Elmau und der Blick auf die hintere
Zugspitze. Sind die Rocky Mountains.
Das ist mal richtig stark. Die wollten eigentlich ja noch den Mount Rushmore reinschieben mit den Präsidenten. Aber das haben sie nicht geschafft, weil das Bildnis vom Trump noch nicht fertig ist.
Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das wollten sie überhaupt nicht machen, weil Mark Carney ist ja sehr streng mit Mr. Trump.
Ja, aber die Kulissenschieber wollten es eigentlich schon gerne haben, weil eigentlich Amerika, also Kanada, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber es waren irre Bilder und Keir Starmer hat sich sehr
Keir Starmer war da, alle waren da und es war ja, Trump war sogar auch da und Mark Carney, der Gastgeber, der sehr Trump-kritisch ist und Kanada also ja ganz stark positioniert als Gegen-Trump-Entwurf und damit ja auch die Wahlen gewonnen hat für die liberale Partei, die schon eigentlich verloren waren für die liberale Partei unter Trudeau, also die waren wirklich, standen ganz schlecht da, aber Carney hat eben da sehr klare Position bezogen und die Wahl gewonnen und bezieht weiterhin klare Position gegen den Trumpismus. Es ist natürlich schwierig in diesem Setting. Trump war da, man merkte schon, er ist so ein bisschen muffig, es gefällt ihm alles nicht. Und dann gab es natürlich verschiedene Szenen, wie zum Beispiel Macron und Maloney irgendwie zusammen tuscheln und sie rollt die Augen und so. Und da, da hat man sich gefragt, was sprechen die da? Jedenfalls ging dieser G7-Gipfel vor sich und Trump ist ja, wie wir wissen, einen Tag später schon wieder abgereist, weil er musste ganz wichtige Sachen machen. Und davor hat er aber noch mit Keir Starmer irgendwie, die haben, also nicht die beiden, aber wahrscheinlich ihre Unterhändler, sich kurz unterhalten, woraufhin Trump vor die Presse trat, mit Starmer an seiner Seite im Freien irgendwie, also nicht in irgendeinem Raum. Und dann hielt Trump, der hält ja immer so gerne diese Mappe, wo er dann seine Unterschrift kritzelt, wo er irgendwas gekritzelt hat. Da hat er gesagt, und Starmer stand wirklich nur daneben, wie so ein Bübchen, ja, wie so ein Schulbube irgendwie, so ganz mit gefalteten Zählein. Und Trump macht die Mappe auf und sagt, wir haben dieses beautiful, also wunderschöne Agreement hier unterschrieben mit den Briten. Also er sagt allerdings nicht mit den Briten, sondern mit der EU. Und ist damals so,
das gemerkt. Zickzack-Mund. Vielleicht müsste Trump mal unseren Podcast hören, weil vielleicht weiß er gar nichts vom Brexit.
Obwohl er ist ein großer Freund eigentlich des Brexit.
Eigentlich schon.
Er sagte auf jeden Fall, a beautiful agreement mit der EU. Und der Kiss damals so, Und jedenfalls fielen ihm Trump, weil es war auch Wind, während er das da hielt, fielen ihm so paar von diesen tollen Agreement-Blättern auf den Boden, woraufhin Keir Starmer, was an sich normal ist, aber er hat sich halt gebückt und die Blätter aufgehoben.
Aber das ist doch ganz symbolisch, Falling Leaves.
Es ist extremely symbolic und auch das wurde natürlich fotografiert in der englischen Presse, war dann ein riesen Diskurs, ist es eine Erniedrigung wie Keir Starmer sozusagen bildlich dem auch noch in den Arsch kriegt und seine bescheuerten Blätter da hochhebt und sozusagen dankbar ist für dieses auch noch als EU-Agreement deklarierte Ding. Oder ist es einfach, weil Keir Starmer hat natürlich Manieren und das ist ganz normal und er ist sich auch nicht zu schade. Und er weiß, der Trump ist ein Depp, aber er hebt ihm halt die Blätter auf. Also da ist die Meinungen sind gespalten in Großbritannien. Ob das jetzt ein Zeichen der Schwäche war oder ein Zeichen der Souveränität.
Absolute Stärke.
Und was also da Tolles vereinbart wurde, wir dürfen nicht vergessen, seit dem Brexit wurde ja immer und schon vor dem Referendum gesagt, das Tollste, was danach kommt, fast das Tollste, ist das neue Trade Agreement mit den USA. Das wird so genial, dass da kann man also jede EU in der Pfeife rauchen und so. Bis jetzt gibt's ja gar kein Agreement. Und das, was sie da jetzt, was Trump jetzt zugesagt hat, was sich ja auch übermorgen natürlich ändern kann, ist, dass der UK Aerospace Sector, also Flugzeug, wahrscheinlich Defense auch, ja, dass die keine Tariffs zahlen müssen, wenn sie was nach Amerika verkaufen. Dann Stahl und Aluminium wird jetzt nicht noch mehr erhöht wie für andere Länder. Das ist, da sind zwar jetzt auch Tariffs drauf, viel mehr als vorher, aber ja. Und dann hat Starmer hinterher gesagt, also es ist ein ziemlich pieseliger Deal eigentlich. Und wir wissen ja auch gar nicht, wie lange der hält. Starmer hat gesagt, also das ist a real sign of strength, also für Großbritannien, was das für ein starkes Land ist und das ist eben dieses tolle Deal. Und Trump hat aber gesagt, als er gefragt wurde, ja, warum jetzt, hat er gesagt, ja, because I like them. Also das ist ja auch
ein Grund.
Super. Das ist auch schön. Was, also wie gesagt, wurde kontrovers betrachtet.
Aber man weiß davon noch nichts und man weiß auch nicht, was das für eine Auswirkung für Großbritannien hat.
Davon weiß man nichts, man weiß auch gar nicht. Man weiß eben die Halbzeitwerte dieser Trumpschen Agreements oder Statements sind ja auch wirklich sehr...
Und die Frage, ob die Blätter, die er aufgehoben hat, in der richtigen Reihenfolge dann nämlich wieder lagen und er vielleicht falsch vorgelesen hat. Das kann auch passieren.
Das könnte auch passieren, natürlich. Also wir wissen es nicht, aber was ich heute auch las, brandheiß in The Times, dass Starmer und wirklich in einer erstaunlichen Katzbuckligkeit, finde ich, hat er anscheinend jetzt gesagt, er möchte den Royal Visit, den er ja, als er nach Washington geflogen ist und da in diesem Raum saß, war ja nicht Oval Office, glaube ich, mit Trump, hat er gesagt, oh, und er möchte ihn gerne nochmal zu einem vollen einer Staatsvisite nach Großbritannien einladen.
Ach, ja.
Weil man weiß natürlich, dass Trump also dermaßen auf diese ganzen Royals steht und auf das ganze Brimborium und
Schlösser
und Gold, Quasten und so. Das war schon beim ersten Mal so schrecklich, als Trump da war. Da hat er sich natürlich nur daneben benommen. Und,
hat er nicht die Queen umarmt?
Nein, das nicht. Nee. Aber er hat sich halt vor die Queen gedrängelt. Und so.
Ja, ja, klar.
Und sie hat, sie hat das natürlich hingenommen, weil sie ist die Queen. Aber King Charles, der ist ja ein bisschen zarter beseitet. Dem steht das, meinen alle, schon extrem bevor. Und man dachte, naja, vielleicht wird dieser Staatsvisit doch gar nicht zustande kommen, weil Trump einfach so daneben ist.
Man stellt sich das so vor, dass der eben ordentlich auf die Schulter haut und die Krone dann nach vorne kippt.
Ja,
und so.
Da kann man sich mal wieder, das kann man immer empfehlen, die nackte Kanone mal wieder anschauen.
Das ist ein Klassiker.
Ja, Klassiker.
Ach toll,
da
ja,
gibt's
herrlich.
Dieses wunderbare Dinner mit der Queen auch, wo Lieutenant Drabin dann versucht, diesen Hummer zu essen. Und
ach,
das ist
ach super, und dann über den Tisch saust.
Und dann so. in die Perücke von so einer anderen.
Ja. Ach, ja, ganz toll. Spitze. Ja, ja, das sollte man, Dokumentarfilm ist das, glaube ich.
Das ist letztlich eigentlich so ein bisschen visionär, wie es dann bei so einem Besuch dann aussehen könnte.
Genau. Ja, man steht ja bevor dieser Besuch.
Naja, also Starmer will den jetzt anscheinend auf jeden Fall auf September, diesen September sozusagen vorziehen und festnageln. Und natürlich alles in der Hoffnung, diesen Trump-Typen irgendwie gütig zu stimmen und ihn bei Laune zu halten. Und ich finde auch das... ich finde das einfach erstaunlich. Ich verstehe es nicht, weil irgendwie hat man doch inzwischen gelernt, dass Trump eigentlich auf Härte eher reagiert als auf Geschmeichel. Also er möchte geschmeichelt werden, aber er möchte auch zum Beispiel Mark Carney, als er gewählt wurde als Premierminister, hat gesagt, er ruft Trump garantiert selber nicht an und er nimmt auch nur einen Anruf von Trump entgegen, wenn er ihn wenn Trump Carney als Mr. President und Kanada als Staat bezeichnet in diesem Telefonat und nicht Governor. Und schön, dass ihr 51. eine neue Provinz werdet, sozusagen. Ja, okay. Und Trump schließlich hat dann auch eingelenkt und genau dieses Telefonat geführt, so wie Carney es wollte.
Ach, und das ist nach außen dokumentiert, diese...
Das ist dokumentiert, zumindest in meinen Quellen ist es dokumentiert.
Also gut, das heißt, also auch Starmer schlägt sich auf der internationalen Bühne gut.
Ja, er schlägt sich gut, aber ich würde sagen, er schlägt sich irgendwie auch ein bisschen, ich weiß nicht, diese Trump-Hofierung, die geht, also geht mir persönlich auf die Nerven, aber
ja gut, aber das ist sehr persönlich jetzt hier,
ja.
Weil ich habe irgendwo auch
machen
gehört,
wir alle wahrscheinlich.
Jeder wünscht sich das, aber es geht eben nicht ohne.
Ach ja, mei, das...
Also...
Ja, also ich würde mal sagen, sie sind halt in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis, die Briten, weil sie halt nicht mehr Teil der EU sind. Und deswegen ist das für sie so irrsinnig wichtig. Also,
aber die anderen sind ja jetzt in dem Kontext ja auch sehr
Genau, das
wir haben ja auch ein höfisches Benehmen.
Auch, auch Friedrich Merz hat doch auch gerade wieder
sich höflich alle haben ja gebuckelt, auch jetzt bei der NATO, bei dem NATO-Meeting, halt auch, dass es kurz ist. Und
aber diese Nachricht von Mark Rutte, da habt ihr das gesehen?
Ja, ja, das war ja auch sehr
krass. Aber das, war das Satire oder war das ernst gemeint? Oder ist das wirklich so absurd, dass man halt weiß, das möchte Trump hören und wir schreiben
diesen... Das kennt man ja auch aus der Wirtschaft. Ich meine, es gibt die großen Patriarchen, das ist auch nicht anders. Ja? So die früheren Wirtschaftskapitäne,
naja, da gibt
es ja auch einige, halt wo man gesagt hat, der brüllt halt rum und deswegen machen natürlich alle alles, damit der bloß nicht rumbrüllt. Ja,
ja man kann ja dann doch auch.
Ja.
Also, aber es ist alles irgendwie auch auf dem Weg trotzdem, dass sich Europa stärkt, spürt man an allen Ecken und Enden, habe ich so den Eindruck, dass man das zumindest...
Ja, ich habe gestern eine Karte gesehen, AI, also künstliche Intelligenzzentren auf der Welt, weil das war irgendein Artikel, dass sich das schon wieder die Welt jetzt noch mehr spaltet in die, die halt das machen und weiterkommen und die irgendwie so rumdröseln. Mhm. Und da hätte man ja gedacht, okay, alles in Amerika und sonst und ein bisschen China, aber... Ganz viel in Europa, Leute.
Ja,
ganz
das,
viel.
Das wissen wir aber schon länger.
Ja, das wusste also ich auch nicht.
Wir sind hier viel, viel weiter. Das ist ja immer das gleiche Thema. Das zieht sich ja auch wie ein roter Faden. Die Selbstverzwergung. Ja. Ja, weil natürlich immer eben die schlechte Nachricht sich besser verkauft als die gute. Mhm. Und also gerade in diesen Themen brauchen wir uns nicht verstecken. Wir sind halt eher schlecht, dann das in ein Geschäft umzuwandeln. Aber von der Forschung und so.
Ja. Pro bono ist immer gut.
Pro bono sind wir
sehr gut.
Also
wir sehr gut, extrem gut.
Schon seit Jahren
durch. Ja, Jahrzehnte.
Stimmt.
Einen extrem erfolgreichen Podcast,
also jedenfalls war ich sehr zufrieden mit dem europäischen AI, also Amerika natürlich, aber Europa sehr viel, China und dann so ein bisschen so ein ganz bisschen im ganzen Süden Afrikas, aber natürlich sonst in Afrika gar nichts und auch in Südamerika habe ich da jetzt nur zwei Punkte gesehen.
Du, also, die Stimmung im Land, kannst du das uns noch mal kurz abbilden, so aktuell?
In Britannien? Ich glaube, die Stimmung ist so heiß. Ist der Sommer ist heiß. Mhm. Das ist auch dort heiß. Mhm. Und die Stimmung ist, glaube ich, so ein bisschen resigniert. Also weil das haben wir auch schon öfter besprochen in allen Umfragen und so, ist es, der Brexit war ein Fehler und beitreten wäre eigentlich wieder eine gute Idee und gleichzeitig die Regierung Starmer ist immer ein bisschen in Verteidigungshaltung. Also sie können nicht so richtig agieren, hat man das Gefühl, weil sie von der Presse vor sich hergetrieben werden oder sich vor sich treiben lassen. Ja, es hemmt sie schon. Und dann eben die Reformpartei unter Nigel Farage, die nur 5 Abgeordnete hat, aber Tag und Nacht auf allen Kanälen repräsentiert wird. Das ist alles irgendwie eine ungute Mischung. Mhm. Und ich meine, ich kann da jetzt gar nichts dazu sagen. Die nächste Wahl ist ja Gott sei Dank noch. Ist noch lange, ist es noch lange.
Ja, wie wird eigentlich die Presse konsumiert? Weil wir reden ja, wir sind ja Boomer.
Ja, das haben wir ja schon
letztes Mal gesagt. Wir reden ja immer von Presse. Ja,
wird natürlich digital extrem auch konsumiert, aber zum Beispiel die Daily Mail, das hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, das ist eine sehr wichtige Zeitung, also so eine Kleinbürger, bigotte Horrorzeitung, die extrem, extrem viele Leser hat. Und online, also die Website, die muss man sich mal anschauen, die ist wirklich, das ist nur Clickbait und dazwischen irgendwelche populistischen Artikel und Phrasen und weiß nicht was. Und natürlich, also Social Media, ich glaube, dass wir da wissen wir eben alle nicht, was lesen die Leute, was wird denen da reingefüttert von irgendwelchen Trollfabriken oder auch nicht. Also,
aber das heißt, also die klassischen Medien.
Ja, und die klassischen Medien sind aber auch eben überwiegend, also Tory zumindest, oder rechtslastig, da gibt es, ich glaube, da hat der Guardian, die FT und das war's dann und der Rest ist alles Murdoch oder der Daily Mail, ich weiß nicht mehr, Harmsworth, denen das gehört.
Also wenig auf der, es ist so ein Stillstand in der Rubrik Return.
Es ist irgendwie so dieser Enthusiasmus, Britannien-Enthusiasmus, der ist jetzt gerade so ein bisschen, ich glaube auch die Engländer, wie wir alle, sind alle ein bisschen überfordert mit den ständigen Nachrichten aus aller Welt. Da kommt man so gar nicht so zu Porte. Gleichzeitig merkt man aber schon doch ziemlich stark, dass man einfach gemeinsam stärker ist als alleine, glaube ich.
Ja.
Und
das dämmert jetzt, glaube ich, schon ein paar Leuten.
Ich glaube schon, dass das ein bisschen dämmert. Und ich habe, wir haben ja vorher gesagt, das war vor 9 Jahren, war das Referendum. Mhm. Und ich würde jetzt ganz gerne unseren Zuhörern
bitte
einen Charakter vorstellen, der damals wichtig war.
Sehr schön, ja, unbedingt, bitte. Warum willst du uns den vorstellen?
Weil der hat vor 9 Jahren, nämlich am 21. Juni, 2 Tage vor dem Referendum, hatte dieser Mensch, der heißt Daniel Hannan, das ist also wirklich, der war ein Reform, nicht, die hießen damals ja anders, Brexit Party oder so, MEP, also in Brüssel, mit Nigel Farage. Und der war, tat sich damals schon als Intellektueller, nicht Gigant, war er schon bekannt, aber jedenfalls mit großem Selbstbewusstsein. Und der war ein absoluter Befürworter des Brexit und wie toll das alles wird. Und überall auf allen Kanälen pustete er seine Meinung raus. Und 2 Tage vor dem Referendum hat er in den sozusagen Äquivalent für die Tagesthemen oder so auf, in der BBC einen Beitrag gesendet mit dem gleichen Inhalt oder sehr ähnlichen Inhalt wie einem Artikel, den er eben da auch online damals veröffentlicht hat. Und darin schreibt er, wie ist es? Es ist der 24. Juni 2025, also gestern von unserer, für ihn 9 Jahre
Blick
in der
damals
Zukunft.
Ja. In die Glaskugel.
Ach so, das war, er hat quasi,
hat er geschrieben.
Das war, also vor 9 Jahren hat er das, quasi diese Vision gehabt.
Ja. Genau, und der Artikel heißt, wie sieht Großbritannien nach dem Brexit aus? Das ist die Überschrift und dann fängt es an, es ist der 24. Juni 2025, ja, und Großbritannien feiert die, wie jedes Jahr den Independence Day. Ja, also das war ja schon mal das Erste, dass sie wirklich dachten, wir machen da jedes Jahr eine Riesenfeier, da geht's. Und also überall sind Fireworks im Sommerhimmel. Ja, es ist noch nicht so ganz dunkel und wir fragen uns immer noch, warum wir eigentlich so lange damals gewartet hatten, bis wir endlich die EU verlassen haben. Ja. Und die Jahre, die nach dem Referendum waren, haben nicht nur unsere Wirtschaft wieder erstarken lassen, sondern auch unsere Demokratie und unsere Freiheit. Ja. Und die Beziehungen zu unseren Nachbarn sind viel besser. Also das schreibt er damals, wie es halt heute aussieht. Dieser Artikel ist relativ lang. Ich glaube, wir müssen ihn verlinken. Aber ich kann mal so...
Das wäre mal ein Novum in unserer Geschichte. Ja,
das können wir mal machen. Sagen wir mal, wir versuchen es mal.
Ja. Aber das findet man. Technisch ist es möglich.
Kriegen wir das hin, oder was?
Aber schauen wir mal. Ich habe mich erkundigt, technisch ist es möglich.
Ja. Gut. Aber du kannst ja nochmal...
Ich muss so ein bisschen noch so ein paar...
Den Autor nennen.
Ein paar Schmankerl irgendwie. Es ist so schwierig, weil es ist ja auf Englisch und nicht von mir ganz schwierig, weil ich mit den Deutschen...
Also du kannst es simultan übersetzen.
Super, simultan übersetzen.
Das ist ganz schwierig. Also jedenfalls laut Daniel Hannan meint er, also dass Großbritannien jetzt, heute, die absolute, also Knowledge-Based Economy, das also Wissens... Wie heißt das eigentlich? Wissenswirtschaft? Nee. Wissensbasierte...
Wissensgesellschaft.
Knowledge-based, wissensbasierte.
Also nicht mehr auf Sklaven oder auf Erdöl, sondern
halt so eine, eigentlich letztlich sagt man halt Dienstleistungswirtschaft oder jetzt eine wissensbasierte.
Aber davon...
Also er sagt jedenfalls, dass alle neuen Industrien, die sich sozusagen auf den Kopf beziehen, ja, also Biotech, Recht, Bildung, Audiovisual Sector, Financial Services und so weiter, Software, ist Großbritannien hier in der ganzen Region, also Europa, weit fortgeschritten von allen anderen. Ja. Und aber die anderen Industrien, Stahl, Zement, Papier, Plastik und auch so Keramik und sowas, die sind alle wieder, denen geht's top, weil die Energie so billig geworden ist.
Ah, ja, hat er auch ganz...
Weil sie mit ihrem Shale-Gas und so weiter und sie müssen nicht mehr irgendwelche blödsinnigen Abgaben zahlen für irgendwelche CO2-Steuern und so. Also allen, die neuen Industrien sind super, aber die ganz alten, der Niedergang ja immer beklagt wird und auch, ja, auch zu dieser ganzen Unzufriedenheit, denen geht's auch wieder top, ja. Wie geht's aber der EU jetzt heute?
Wie geht's der EU?
Ja, die EU beschäftigt sich nur noch mit sich selber, dreht sich immer im Kreis und klammert sich an den Traum, dass sie politisch eine Einheit wird, ja. Und da hat er jetzt recht, Migration Crisis worsen, ja. Die sind also in mehr Migration. Die betrifft aber Großbritannien ja genauso heute wie Europa. Also es ist ja dort nicht besser geworden, ja. Jedenfalls wird die Bevölkerung älter und das Bruttosozialprodukt sinkt die ganze Zeit und überall sind nur Proteste, ja. Und Jean-Claude Juncker ist jetzt das 2. Mal gewählt worden als Präsident der Europäischen Föderation. Aber es gibt kaum noch Leute, die arbeiten, weil wir alle halt viel zu alt sind. Und nicht in Großbritannien, nur in der EU. Und dann hat er also noch verschiedene Sachen.
Also eine Lobeshymne, also wie gut es jetzt denen geht, hat er vor 9 Jahren geschrieben und relativ wenig davon ist eingetreten.
Also gar nichts ist eigentlich eingetreten. Warte mal hier, da schreibt er eben auch, wie britische Universitäten werden besser und besser und machen Forschen und sind endlich nicht mehr gebunden an die europäischen idiotischen Forschungsregeln. Mhm. Wir erinnern uns, liebe Zuhörer, dass es genau das Gegenteil eingetreten ist, weil sie ja eben von den ganzen Geldern noch abgeschnitten waren und die Regierung damals an ihre ersten Akte wieder diesem Horizon-Programm beigetreten ist, europäisches Funding für Research, weil sie sonst eben nicht genug Geld haben und auch nicht Forscher kommen können und auch britische Forscher ausgeschlossen wurden aus europäischen Projekten, weil sonst keine Gelder geflossen wären. Also,
aber man könnte ja diesen Artikel eigentlich nehmen und sagen, da könnte jetzt doch die neue Regierung ein paar Punkte abarbeiten.
Dieser Artikel wurde natürlich auch jetzt rumgereicht in Großbritannien, aber natürlich nur so in der Presse, die ich lese gerne. Wahrscheinlich, denke ich mal, im Daily Telegraph oder im Daily Mail wurde das jetzt nicht groß besprochen. Ja. Er schreibt übrigens auch, dass Birmingham, Leeds und Edinburgh zum Beispiel als Städte und auch Glasgow werden florieren, die ja immer so, also Edinburgh ist eine reiche Stadt, aber diese anderen Städte in Großbritannien, die ja oft gut pleite sind oder denen es echt schlecht geht, weil alles sich auf London konzentriert, die werden so florieren, weil auch wegen der Financial Services, die jetzt nicht mehr nur in London sind, sondern eben verteilt aufs ganze Land und das, also Leute aus Paris, Frankfurt und Mailand werden alle nach Großbritannien ziehen, nach Glasgow und Leeds, um da eben ihre Financial Business zu machen, weil in diesen Städten wird es einfach furchtbar
umgekehrt
sein.
Umgekehrt ist der Fall.
Es ist ein bisschen umgekehrt dann doch eingetreten.
Ja.
Also Energie kostet gar nichts mehr, weil sie eben Gas und dieses Fracking oder Shale Oil haben. Das kostet, ist dann super billig, ja. Und sie können auch billiges chinesisches Zeug kaufen, Solar Panels und so weiter. Und das, was er auch noch schreibt, während im ersten Jahr nach dem Referendum werden alle Handelsverträge, die die EU hatte auf der Welt, die ja Großbritannien beinhaltet hat, werden einfach übergewälzt werden sozusagen auf Großbritannien. Also Großbritannien alleine wird genau dieselben Konditionen und Handelsverträge, das wird ganz leicht. Das dauert nur ein Jahr. Und ja, das.
Aber gut, das war ja letztlich natürlich auch genau dieses wunderbare Land, in dem Milch und Honig und Gas fließen. das war das Versprechen.
Ja,
oder? Das hast du ja auch immer so schön erklärt. Mit dieser positiven Vision, wie großartig alles wird, hat man ja auch das Referendum gewonnen. Die anderen haben immer gesagt, wie schlimm es wird,
genau so ist es,
wenn man es macht. Ja. Und man hätte vielleicht auch eine etwas positivere Erzählung damals nehmen können.
Dringend, aber es ist so, es ist irgendwie schon fast tragisch, weil fast alles, was er hier schreibt, ist eben genau überhaupt nicht eingetreten.
Ja.
Und zum Beispiel auch, dass es gar nicht erstaunlich ist, dass mehrere andere EU-Länder natürlich auch sofort dann ausgetreten sind, weil es so toll ist und so weiter. Also wir werden diesen Artikel verlinken, weil er lohnt sich wirklich. Es lohnt sich, ihn zu lesen.
Ja. Was sagt er denn dazu? Gibt es da mal?
Er sagt gar nichts. Er ist jetzt auch sehr zufrieden, weil er von Boris Johnson natürlich sofort ins House of Lords katapultiert wurde für seine großen Verdienste um den Brexit. Und seitdem treibt er sein Unwesen dort.
Und er sitzt da noch.
Ja, er sitzt da noch.
Und wie heißt er nochmal?
Daniel Hannan. Okay. Und wir hoffen, dass er da hauptsächlich schläft auf den roten Bänken und nicht und noch mehr Unwesen treibt.
Ja, man könnte es ja eigentlich ihm wünschen, dass er damals recht gehabt hätte und dass das alles so eingetreten ist. Also man würde es Großbritannien wünschen, dem Land wünschen. Aber die Uhr sagt uns hier der Big Bang, Der Ben, sagt, dass wir noch ganz schnell überschwenken auf unsere diesmal nicht royale Rubrik, sondern auf heute mal wirklich British Scurrilities.
Skurrilities. Heute mal die Rubrik Skurriles.
Ja.
Die ist nicht eine ganz brandneue skurrile Nachricht, die ist jetzt auch schon 2 Monate alt oder so, aber ich glaube, die meisten Leute haben das überlesen. Ich habe es in der britischen Fachpresse gelesen. Es geht nämlich seit 5 Jahren erst allerdings in Belgien, in Depan. Kennst du es?
Nein.
Das ist irgendwie am Meer in Belgien, ein kleiner Ort. Die machen jedes Jahr einen Wettbewerb, wer am besten Möwen imitieren kann. Also den besten Möwenschrei. Ja. Das ist ein ganz großer Wettbewerb. Ja, so, da kommst du noch nicht
kommst
weit.
Kommst du noch nicht in die Quali.
Nee. Und dieser Wettbewerb, den gibt es erst seit 5 Jahren. Und natürlich mit die begeistersten Teilnehmer dieses Wettbewerbs sind Briten.
Na, ja, klar.
Und gewonnen in der Kategorie jüngere Leute, ich glaube unter 18, hat dieses Jahr schon zum zweiten Mal ein Junge namens Wallace Cooper, der einfach diesen Möwenschrei so wahnsinnig gut nachmacht, dass er, obwohl er erst 10 ist, hat er jetzt zum zweiten Mal gewonnen in der Kategorie, weiß nicht, unter 18. Und er ist nicht alleine. Also es ist eine Familie von wirklich, also Genies, weil seine kleine Schwester Shelby, die ist irgendwie 7, die ist, hat sehr gut abgeschnitten und die nennt sich jetzt also Gull, Seagull ist ja, also eine Seagull ist eine Möwe.
Ja.
Und dann gibt es ja dieses amerikanische so Girl, G-U-R-L, und sie ist eben, she's a girl.
Ah, toll. Hast du den Schrei dabei von ihm?
Man kann ihn hören, man kann das, ich könnte ihn noch schnell einspielen, aber wahrscheinlich läuft
auch,
es da.
Auch wieder in die, wir wenn wir eh schon jetzt diese unfassbar, dieses Fass aufmachen, Shownotes zu machen, dann können wir gleich auch noch eine Verlängerung rein.
Ja, also der Schrei.
Ganz ausnahmsweise machen wir das.
Machen wir nochmal. Ja. Also eine Verlängerung.
Nee, du hast so den Schrei sicher irgendwie, also diese oder diese Meldung in der Fachpresse. Würde mich mal interessieren, welche Fachpresse das jetzt schreibt.
Ja, ornithologisches Fachblatt.
Ich glaube, ich habe es einfach ganz normal, wahrscheinlich im Guardian oder in der Times, super, weil die haben
aber
natürlich
zum Glück
auch Zeit
gibt's sowas wie Möwenschrei oder auch diesem Käserad hinterherrennen. Das war doch auch kürzlich irgendwie der tolle Wettbewerb.
Ach, da würde ich auch
da wurde einfach ein Käserad runtergerollt und der es als erster hatte, war, glaube ich, auch ein Brite.
Das ist aber gefährlich. Das ist gefährlich.
Die Geld überschlagen sich da. Und der
ist ja riesig, das Käserad, oder?
Ja, überrollt wird.
Nee, der Käse ist gar nicht groß.
Ach so.
Der wird dann
3-4 Kilo
schwer. Der wird dann mit dem Berg runtergerollt.
Ja, so ein großer Babybälle.
Bisschen größer.
Also
ein Parmesello oder so.
So,
aber also jedenfalls wollte ich nur sagen, die britischen Kinder, die da die Möwen imitieren in Belgien,
toll.
Also das ist ja auch schon wieder ein Schritt Richtung europäische Versöhnung, würde
super,
ich sagen, oder?
Toll, super. Aber die mussten dann einen Visumantrag erstmal ausfüllen?
Oder fand es auf offener See statt zwischen Belgien und Großbritannien?
Nee, aber es ist irgendwas war da auch noch, da hing auch irgendwie eine EU-Flagge rum und so.
Da werden doch diese Schachteln lackiert.
Kann man nicht schreien. Das ist in China oder Japan. Oh mein Gott. Also vor allen Dingen toll, dass wir unsere Cliffhanger von vorletzten Mal diesmal nicht eingelöst haben, denn wir wollten eigentlich noch über Wachs sprechen.
Ja, das weiß ich gar nicht.
Und der Tobias hatte eine, du hast am Schluss der letzten Folge gesagt, du hast noch zu Immobilien eine Frage.
Und oh,
das, wieso?
Das hätte ich mir aufschreiben sollen.
Aber das nehmen wir wieder mit.
Das wird ja nochmal Cliffhanger.
Wir haben ja auch bald, kann man jetzt ja schon mal anteasern, wir haben ja bald Folge Nummer
50.
In Buchstaben 5-0.
Ja.
In Buchstaben?
Ja.
Naja, oder
in Zahlen.
Also in Zahlen, in Ziffern.
Mhm.
Ja. In Ziffern. Ja. Aber super, noch nicht.
Und da wird es natürlich ein Feuerwerk an Shownotes.
Da gibt es dann nur Skurriles und Royales.
Skurriles, Royales.
Können wir machen, ja, eigentlich gerne.
Und wir müssen jetzt schon eine große Bestellung für After Eight.
Ja. Aber die nur in der Kühlung. Okay,
was
Moment
essen diese Leute
bei
da?
Den Temperaturen. Und mit dem Rascheln des Papiers.
Ja, gut. Und das Papier immer rausnehmen. Ja, das ist, mag man gar nicht.
Ich weiß.
Das nur das,
nee, das After Eight draußen immer drin gelassen und drin alle ärgern sich dabei.
Das raschelt man nämlich so rum und findet kein Blättchen.
Aber ganz
Blättchen
am Rand ist
mehr.
Immer noch eins.
Ja,
am Rand.
Ja. Deswegen eigentlich immer vom Rand anfangen. Das ist mein Tipp.
Das ist die Etikette.
Okay. Also, dieses, genau, für den Alltag und das andere für das Hirn. Benita, vielen Dank.
Bitte.
Tobias, vielen Dank.
Danke, die Technik schaltet jetzt aus.
Piep.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.